Lars, grüß dich.
Wolfgang.
Das ist die erste Folge nach der FIBO.
Ja, das stimmt. Also, ich fand das anstrengend, aber wahrscheinlich eher die Frage an dich, wie geht's dir?
Wieder einigermaßen fit. Freitagabend war tatsächlich so halb meine Stimme weg. Gegen die Musik der Convention Stage anzubrüllen, war dann doch etwas Ungewohntes für meine Stimme.
Du siehst auch relativ relaxed aus, hätte ich so nicht erwartet, weil es war wirklich laut. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, aber ich sag mal, wie lange war ich da? Ich war 2 Tage da, 4 bis 5 Stunden. Du warst 4 Tage da, 10 Stunden am Tag, 12 Stunden?
10, 11, ja.
Na. Ja, erzähl, wie war es erstmal FIBO-Feedback?
Abgefahren. Also, ja, du hast keine Ahnung von Messe, wenn du nicht selber auf der Messe warst. Also Gastmesse und Ausstellermesse sind 2 komplett verschiedene Baustellen.
Zu 100%, glaube ich sofort. Ich hatte auch mit der Gang aus meinem Team, hatten wir es auch häufiger davon, dann so, ey, Wolfgang steht gerade immer noch auf der Messe. Also das ist wirklich hardcore.
Was abgefahren ist, welchen Zugang du zu Leuten bekommst, was ja auch so ein bisschen die Idee der FIBO war, wo du hältst dich mit Education Providern aus mittleren oder aus dem Middle East, aus Indien, die dann halt Gymketten haben und dann quasi auf der FIBO suchen, nach ob jetzt Produktlinien sind oder eben Ausbildung. Das ist sowas, mit denen hast du ja keinen Kontakt. Dafür brauchst du ja so eine Plattform wie so eine Messe. Und das war hochinteressant. Ich bin mit einigen unterhalten, vor allem der Middle East war ganz stark vertreten und auch Indien. Was war mega.
Ja, geil. Also Feedback, sagst du, hat sich gelohnt. Sehr anstrengend, aber hat sich gelohnt, oder?
Nee, hat sich wirklich gelohnt. Also ich bin super begeistert von der FIBO.
Und nicht nur wegen den Produkten, die Jonas und ich gekauft haben, sondern auch so.
Ja.
Aber ich war total überrascht. Es kamen sehr viele Leute aus Middle East und so auch immer zum Stand, wenn ich da war, haben kurz mit dir geredet und haben dann Fotos von den Ausstellungsregalen gemacht. Also haben irgendwie quasi die gesamte Produktlinie abfotografiert. Da habe ich mich immer gefragt, warum macht man das? Also was ist der Hintergedanke?
Ich habe mich mit einem unterhalten, der einer von den frischesten im Kopf war. Und das Ding ist, er ist quasi nur Scout. Und die haben so Business Development Teams. Und er verschafft sich einen ersten Eindruck. Dann macht er Fotos und dann wird das an die geschickt. Und die machen dann kurzen Research und schauen, inwieweit das passt für das, was sie suchen. Und dann ist quasi der Hauptkontakt findet nach der FIBO statt. Also die Anzahl der Visitenkarten, die ich eingesammelt habe. Das ist ein riesen Stapel.
Krass, und
dann gucken die, ich bin ja nicht der Einzige, oder das sind ja viele, die gleichen Produkte anbieten oder ähnliche Produkte anbieten. Und dementsprechend schaffen die sich ja so einen Überblick und machen halt auch Fotos, dass man sich halt auch natürlich dann dran erinnern kann. Also gerade bei den Visitenkarten, da sind einige dabei, da weiß ich nicht mehr, wer das war.
Deswegen bei mir in Modul 4, wenn es um das Thema Selbstständigkeit und so geht, ist ja mittlerweile als digitales Online-Seminar, auf Visitenkarten immer ein Foto. Also ich habe bei mir, meine Visitenkarte hat das Logo und auf der Rückseite hast du meine Kontaktdaten. Da habe ich auch verschiedene Variationen. Ich habe welche, die ich in der Praxis ausstellen habe, mit der allgemeinen E-Mail-Adresse oder dem allgemeinen Praxiskontakt. Und dann habe ich noch welche mit meinem privaten Kontakt, die ich dann wirklich auch nur auf Messen oder so an ausgewählte Leute gebe. Da ist immer ein Gesicht drauf, weil es ist genau der Punkt, beispielsweise du bist junger Therapeut und sagst, okay, ich möchte irgendwie in den Profisport und bist beim Handball im VIP-Bereich oder so, dann da bist du ja schon mal da, wo du hin möchtest und da triffst du auch die Leute. Dass man dich aber, also dann drückst du jemandem eine Visitenkarte in die Hand und vielleicht kann man das Thema ganz gut aufgreifen. Meine Punkte sind folgend, Wolfgang, 3 Punkte zu Visitenkarten. Punkt 1. Die Ecken müssen abgerundet sein. Warum? Weil die Ecken immer zuerst verknicken im Portemonnaie. Das heißt, wenn du die Visitenkarte jemandem gibst und die Ecken sind verknickt, wirkt es schon nicht mehr so hochwertig. Es wirkt schon dann wie ein Stück Abfall, wenn es verknickt ist.
Sehr guter Punkt.
Punkt 2, die Visitenkarte muss hochwertig sein. Warum? Weil wenn die Visitenkarte hochwertig ist, dann wirft sie jemand nicht so schnell weg, wie wenn sie einfach dünn und billig ist. Und Punkt 3, die Visitenkarte sollte ein Foto haben, damit man sich an dich erinnert. Wenn du kein Foto hast, dann hat man nur einen Namen und eine Karte und vor allem auf einer Messe, wo du viele Karten zugesteckt bekommst, erinnert sich kein Mensch mehr an dich. Deswegen immer sympathisches Foto und wenn du meine Visitenkarte in die Hand bekommst, weißt du sofort, ah ja, stimmt, das war der. Siehst du, drei Fakten zu Visitenkarten.
Mein Ansatz für die FIBO war der, wenn ich nicht mehr weiß, wer du warst, besteht auch kein Grund für mich, eine Follow-up-E-Mail zu schreiben.
Ja, das stimmt.
Es gibt noch ja, so ein klar. paar, da kann Natürlich ich dir noch genau Auslese. Sagen, genau was der Name war, was das Gespräch war. Und das sind die, die ich auch im Laufe der nächsten zwei Wochen dann anschreiben werde. Und der Rest ist ja auch viel oftmals so kurzer Smalltalk und weiter geht's.
Ja. Cool, aber FIBO hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ja. Unfassbar, wie viele von euch Zuhörern auch an den Stand kamen, gesagt haben, ey, wir hören den Podcast, wir folgen euch schon so lange und wir feiern das. Und also es war, wir produzieren diesen Podcast ja mittlerweile schon echt lange und auch die Zahlen, du hast die Zahlen im Blick, du hast gesagt 25.000 Zuhörer pro Folge.
Ja.
Ist ein Brett, also Wahnsinn. Und an der Stelle vielen, vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Lasst uns wirklich ein Like da, schreibt gerne mal einen Kommentar, schreibt eine Rezension, das hilft uns auch ein bisschen Sichtweite und so zu bekommen. Also ja, und natürlich, cool, dass ihr alle am Stand wart. Es hat tierisch Spaß gemacht, welche Gesichter hinter den Zuhörer und Zuhörerinnen stecken und wen man damit erreicht. Also Wahnsinn, ja, wirklich unfassbar geil. Auch mega strange, dass Leute ein Foto von einem wollen. Ich meine, man gewöhnt sich über Seminare langsam daran, du noch mehr als ich. Aber dass da Zuhörer kommen und wir sind jetzt keine Prominenten, um Gottes Willen, also ganz weit weg davon, aber dass Leute sich freuen, uns zu sehen, finde ich absurd. Also es ist total geil und hat mir tierisch Spaß gemacht.
Dem schließe ich mich an.
Ja. Was waren deine drei Eindrücke oder die besten Produkte, die du auf der FIBO erlebt oder gesehen hast?
Oh, Wazel.
Das war ja, ich wusste es. Ich wusste es, es ist so geil.
Das war ganz oben auf deiner Liste, auf meiner Liste. Das ist so Haselnusscreme mit irgendwie 15, 20 Gramm Protein und einem Gramm Zucker auf Proportion. Bestandteile sind Molkeprotein, Haselnüsse, ich glaub, Kokosöl und Isomalt als Zuckerlösung. Und normalerweise Donai und deine Freundin haben davon geschwärmt und ich war so, so auf so Zeug stehe ich überhaupt nicht, weil das ist so halb gesund und schmeckt so zur Hälfte. So diese healthy,
yeah.
Und dann hat mir Donai, schau da dann Donai dafür, hat mir zwei Dosen gebracht und war so, hey, du musst es probieren. Und dann dachte ich, okay, wenn er so überzeugt ist, dann laufe ich kurz rüber zum Stand und probiere das mal direkt am Stand. Und die dunkle Creme schmeckt gut, die helle Creme schmeckt überragend, es ist 1:1 Kinder Bueno Füllung.
Also ist wirklich so.
Ich war dann so, okay, krass. Dann habe ich mich mit einem Kerl, Birol heißt er, habe ich mich kurz unterhalten. Super netter Kerl. Und seine Idee war, seine Kinder essen 80 bis 90 Dosen Nutella im Jahr. Und er war so, das kann doch nicht sein, hat sich das angeschaut und war so, das kann ich besser. Was grundsätzlich ein Ansatz ist, den ich sehr sympathisch finde. Wenn jemand was Bestehendes nimmt und überzeugt ist, dass er es besser machen kann und auch besser macht, die Mission mich immer begeistert. Und weil ich mit ihm erhalten, super Typ, und habe dann auch welche mitgenommen und habe dann auch einigen empfohlen. Es schmeckt genau so und du hast irgendwie einen Gramm Zucker plus 15, 20 Gramm Protein sind's.
Ja, also, 20 Gramm Protein steht auf der Packung. Ein kleiner Stand gewesen, aber da war die Hölle los, ey. Ja. Die Leute, also der Typ hat wirklich, super sympathisch, ich habe ihn auch kurz mit ihm geredet. Der hat da wirklich die Dosen drüber gezockt. Das war unfassbar. Das war wirklich wie auf so einem Bazar. Zack, zack, zack. Leute sind weg. Wir sind dran vorbei. Kleiner Stand, surrounded von Leuten. Und wir so, hey, was geht da ab? Kommt ein Mädchen an uns vorbei und sagt, hier gibt's eine Creme, die schmeckt wie Kinder Bueno. Also, die hatte gerade gekauft, ne? Und wir so, okay. Und die haben da wirklich auf so, ja, wie sagt man, auf so Holzstäbchen, konntest du die Creme probieren. Und wir haben die probiert. Und ich so, okay, unfassbar. Alle aus dem Team von uns probierten und so, Wahnsinn. Und wirklich unfassbar. Also da muss man wirklich einen Shoutout geben. Ein Wahnsinnsprodukt. Meine Theorie, Wolfgang, ist, dass das Etikett komplett gelogen ist. Also der Typ hat sich gesagt, okay, fuck it. Wir nehmen die FIBO mit. Wir klatschen da einfach Etikett drauf. 20 Gramm Protein, 1 Gramm Zucker. Das Ding hat mehr Zucker als Nutella. Weil ein Produkt, was so geil schmeckt, kann nicht gesund sein. Es geht nicht. Es ist glutenfrei sogar, ne?
Ja.
Also unbezahlte Werbung, ja, aber wie heißt es nochmal?
Wazel.
Wazel.
Birol ja. Chai auf Instagram, Chai Foods.
Ja. Schreibt ihm an, verlinkt ihn. Also erstmal kauft euch dieses Produkt, das ist wirklich Werbung aus Überzeugung. Verlinkt ihn auf unserem Podcast, vielleicht könnte das tatsächlich der erste Werbepartner von uns werden, den wir aus voller Überzeugung und Sympathie mit ins Boot nehmen, weil das ist wirklich hammerhartes Produkt.
Habe ich dir noch gar nicht erzählt.
Nee.
Samstagabend, nachts um 23:30 schreibt er mir auf Instagram.
Ob du saufen gehst auf die Ringe.
Nee, hat sich nochmal bedankt und fand es mega. Und am nächsten Tag bin ich nochmal vorbei und habe ich seine Frau kennengelernt. Und dann hat sie mir erzählt, dass die beiden am Abend zuvor zu unserem Podcast eingeschlafen sind.
Nein, zu unserem beiden Podcast.
Ich hab ihm vom Podcast erzählt und dann hat er direkt hat bei Spotify geschaut, hat im Podcast gefolgt und hat gemeint, den hört er sich an. Und hat er direkt an dem Abend gemacht, da war ich cool.
Ja, wie geil ist das denn? Ja, dann ganz liebe Grüße auch an seine Frau, unbekannterweise. Und ja, macht weiter so. Ein Wahnsinnsprodukt. Ich bin mir sicher, eigentlich sowas müsste es eigentlich auch irgendwie in die Höhle der Löwen schaffen. Also helft uns, dieses Produkt groß zu machen und probiert es aus. Die schwarze Creme ist wirklich gut, also ist wirklich lecker, aber die weiße Creme ist unfassbar. Ja.
Schwarze Creme ist eine 9, die weiße ist eine 10.
Ja, Wahnsinn. Okay, was sind die anderen zwei Produkte? Oder Erfahrungen? Pass auf, ich mach den zweiten Platz. Es kam ein Physiotherapeut von Telekom Baskets Bonn. Und der ist Physiotherapeut der Bundesligamannschaft. War auch mit einem Spieler da. Ich glaube, hatte auch eine Entourage von 1-2 Leuten. Super sympathischer Typ, wirklich ein geiler Typ, kam auf mich zu, ich gucke ihn an, Telekom Baskets Bonn, sehe das und er sagt so, hey, ich folge dir schon lange und ich höre den Podcast und Hammer, ich finde es mega und ich bin ein Riesenfan. Und also ich glaube, dass er Fan gesagt hat, ich möchte es mir jetzt nicht im Mund legen, das wäre ein bisschen unangenehm, aber hat's ultra abgefeiert, hat ein Foto gemacht und hat mich länger mit ihm unterhalten, ein super sympathischer Typ und für mich war das so, wow, wir erreichen wirklich auch Leute, die auch in Positionen sind. Ne? Also ich kenne es vom Fußball, es gibt viele Physios auch aus der Bundesliga oder zweiten und dritten Liga, die diesen Podcast hören, die mir auch, mit denen ich auch schreibe und in Kontakt bin. Aber zu sehen, dass auf einem sehr hohen professionellen therapeutischen Niveau Leute uns hören und das feiern, fand ich unfassbar. Also das ist so, ich hätte mich am liebsten mit ihm hingesetzt und irgendwie fachlich unterhalten oder philosophiert, das hätte mir total Spaß gemacht. Und zu sehen, dass das funktioniert, ist, also das war auf jeden Fall, würde ich sagen, war mein Platz 2 sogar. Also liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, und der letzte, der Platz 1, was war das größte Highlight auf der FIBO?
Was ich gefunden habe, ist jemand, der Bock hat, dieses Klimmzug-Tool
zu machen. Ja, sehr geil.
Das war super durch Zufall. Ist einer, der eine andere Firma hat. Ich sag's noch nicht, wer es ist, aber er ist auch vor 6 Wochen nach Stuttgart gezogen und stand hier durch Zufall an der Ampel gestanden, hat nach rechts geschaut und stand vor dem YPSI ein paar Wochen vor der FIBO und dann sind wir unser FIBO tatsächlich das erste Mal persönlich über den Weg gelaufen und dann kamen wir über verschiedene Themen auf einmal darauf, das Thema Produktdesign und so weiter und da treffe ich mich jetzt mit einem von denen in 2 Wochen und dann schauen wir mal, das Klimmzug-Tool, das auf den Markt zu bringen, das ist mehr als überfällig.
100%, ich würde nicht zu weit ins Detail gehen, aber es ist notwendig, es ist logisch, es wird das Training und den Lernprozess des Klimmzugs komplett revolutionieren. Die Idee ist von dir, du hast es mir irgendwann mal gezeigt, du hattest auch einen Prototypen, der halt noch nicht ausgereift war, der hatte noch 1-2 Fehler, aber wer das mal probiert und sich logisch damit auseinandersetzt, sagt, okay, fuck, das muss es geben. Also dieses Produkt, ich freue mich tierisch, wenn es kommt, aber das muss es eigentlich geben.
Geil, bin ich gespannt. Das größte, ich weiß nicht, ob du darauf raus wolltest, aber das größte Highlight dieser FIBO war definitiv das Level an Service bei unserem Abendessen, Freitagabend.
Na, es hat 17 Minuten gedauert, bis du es thematisiert hast. Ich hätte es auf jeden Fall auch gleich noch thematisiert.
Wolltest du darauf raus?
Nee, wollte ich nicht. Aber ich habe mir ein paar Notizen dazu gemacht. Vielleicht können wir diese Geschichte, es ist ja auch, es geht ja nicht nur um Fachliches, aber ja, wir nehmen euch ja seit ja, über einem Jahr jetzt sogar in unser Leben mit. Von daher ist diese Geschichte sicherlich angebracht. Bevor wir das machen, Wolfgang, würde ich gerade sagen, du, ich bin 5 Minuten kurz weg, ich gehe kurz eine rauchen. Okay, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Also, FIBO-Tag, Freitag ist rum. Die YPSI Group und die TNT Group, also gehen zusammen essen. Wir sind zum Essen verabredet, du hast ein schönes Restaurant. Wir nennen mal keinen Namen. Aber es
Nee,
ist
lieber nicht.
ein Steakhouse in der Nähe der Kölner Messe. So, jetzt fang du mal an.
Wir waren zu acht.
Acht, ja.
Wir hatten alle Hunger, wir haben den ganzen Tag nicht wirklich gegessen. Wir bestellen Essen. Es dauert 40 Minuten, nachdem wir bestellt haben.
Nee, nee, nee. Ja, okay, mach das, ja.
40 Minuten, nachdem wir bestellt haben, kommt der Kellner zurück und meint, die Küche hat was in den Sand gesetzt. Wir müssen die komplette Bestellung neu aufnehmen. Das war schon mal ein kleiner Dämpfer.
Kleiner Dämpfer ist freundlich ausgedrückt. Okay. Ja, okay. Weiter.
Schieß los, was willst du
Ja.
sagen?
Ja, ich wollte mit dem Wein.
Ah,
Oder lassen wir das
stimmt,
weg?
das war noch davor. Wir haben ja letztes Mal darüber auch im Podcast drüber geredet, dass es die Korkgeldoption gab. Also, um mich nicht auf die Weinkarte des Restaurants zu verlassen, hatte ich zwei Flaschen dabei. Hab die dann auch, als wir gekommen sind, der Kellnerin gegeben, sodass sie die kaltstellen kann. Frage ich den Kellner, als wir Essen bestellt haben, ob er auch die Gläser wechseln kann, denn ich hätte gern Rotweingläser. Dann guckt er mich so an und dann sage ich halt, wir haben Wein mitgebracht. Und dann war seine Antwort, kannst du dich noch erinnern, was er gesagt hat?
Ja, aber ich will, dass du es sagst.
Ich weiß nicht mehr, was es Wort für Wort war, deswegen habe ich dich gefragt. Das war sowas.
er hat gesagt, ja, das geht nicht.
Ja, es war so, nee, das geht nicht. Und ich war,
Ja.
ja, das geht. Ich habe es schon abgegeben und dann war er etwas perplex. Und das war die erste Aktion des Abends. Gefolgt von 40 Minuten später, unsere komplette Bestellung verballert. Am Ende des Abends hat sich herausgestellt, es war natürlich nicht die Küche, sondern das war sein iPad, das irgendeinen Fehler gehabt hat.
Dann kam er, also die Bestellung hat dann 2 Stunden gedauert, bis sie kam. Wir hatten dann, ein paar von uns hatten, drei, nee, wir hatten eigentlich alle 350 Gramm Steak bestellt. Und dann kam Teller mit wirklich 250, also du konntest wählen zwischen 250 Gramm und 350 Gramm. Wir hatten alle 350 Gramm bestellt und dann kam Teller mit wirklich sehr geringen Portionen und te ein Teller mit sehr großer Portion. Und wer Steak essen geht oder ab und zu mal mit Fleisch hantiert, auch in der Küche, der hat ein Gefühl für Portionsgrößen. Und wir hatten einmal 350 Gramm und definitiv dreimal 250 Gramm. Ja, dann haben wir gesagt, so, hey, also das kann nicht stimmen. Doch, doch, das ist alles 350 Gramm. Nee, es ist wirklich, wirklich wenig. Nee, nee, das stimmt alles. Es ist alles abgewogen. Und dann kam aber der Chef von ihm. Und der hat dann wieder gesagt, okay, wir machen euch noch was nach. Und der hat den Abend wirklich gerettet. Er hat ihn wirklich gerettet. Dann, genau, dann, also das klingt jetzt vielleicht so ein
Wir
bisschen wie, als wenn.
haben die Teller nebeneinander gestellt und der Kellner war, ja, das ist immer das Gleiche. Und es war nicht mal annähernd das Gleiche.
Es war fast die Hälfte, das war wirklich absurd. So, dann nach 2 Stunden, nachdem wir diese 350, 250 Gramm bekommen haben, sehen wir den Kellner nicht. Wir haben gegessen, alles steht rum, es wird nicht abgeräumt, und wir sitzen da 30 Minuten, 40 Minuten, sehen den Kellner nicht, es wird nichts abgeräumt, die Getränke sind leer, alle wollen nochmal Getränke bestellen, dann kommt der Kellner zu uns an den Tisch und man muss dazu sagen, der ist die ganze Zeit gerannt. Also er sah total engagiert aus, aber er hat nichts getan. Wir haben ihn beobachtet, er hat nichts getan. Dann kommt er nach einer halben Stunde, 40 Minuten, nachdem nicht abgeräumt, nicht, keine Bestellung aufgenommen wurde, nichts, kommt er zu uns an den Tisch gerannt und sagt so: Jungs, ich bin mal 5 Minuten ganz kurz weg, ich gehe kurz eine rauchen. Der Kellner kommt an den Tisch und sagt: Leute, ich bin 5 Minuten weg, ich gehe mal eine rauchen. In einem guten Steakhouse, also kein High-End, aber es ist auch nicht Low-Budget, also es war schon mittelmäßig gehobener mit. Oder was würdest du sagen?
Ja.
Ja. Sagt er, ich gehe 5 Minuten an rauchen. Also er ist weg, kommt 20 Minuten wieder nicht an den Tisch. Dann kommt er an den Tisch, sagt er, okay, Nachtisch. Dann nehmen wir die Nachtischbestellung, nimmt er auf. Dann kommt er 20 oder 30 Minuten, nachdem wir den Nachtisch bestellt haben, kommt er, sagt er, ah, die Bestellung hat wieder nicht funktioniert, wir müssen nochmal den Nachtisch aufnehmen. Das kann ich denn ernsthaft? Wir saßen mittlerweile seit 3,5, 4 Stunden in diesem Restaurant. Also, wir den Nachtisch nochmal aufgenommen. Dann hat er den Nachtisch gebracht und dann, wie ging es dann weiter? Genau, dann waren wir fertig und dann wolltest du eine Rechnung haben. Erinnerst du dich noch daran? Also die Stimme war schon schwierig.
Das war das Highlight. Ich brauche eine Rechnung.
Weil es sind Firmenessen.
Also für alle, wir hatten nämlich interessanterweise am Rest des Wochenendes nochmal die Diskussion. Ein Bewirtungsbeleg gilt nur bis 250 Euro. Wenn du zu 8 Steak essen gehst, ist es mehr. Ab 250 Euro brauchst du eine Rechnung. Also habe ich ihn gebeten, dass er mir ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber gibt.
Oh, das wusste ich auch nicht.
Habe ich ihm gefragt, klar, schreibe ich meine Adresse drauf, sodass ich eine ordentliche Rechnung bekomme, sodass ich es absetzen kann. Dann schreibe ich das auf, wirklich ordentlich, kommt er her, guckt sich den Zettel an. Was sagt er?
Er sagt, kannst du das bitte nochmal leserlich schreiben? Aber wirklich, ich habe es mir angeguckt, es war wirklich picobello geschrieben, also du konntest alles lesen. Donai hat es nicht gepackt, Donai war auch kreuznervös wegen deiner Reaktion, hatte Angst, dass du den Laden zerlegst. Und Donai hat sich die Arbeit gemacht und hat es wirklich nochmal in Druckbuchstaben, also du hattest es schon in Druckbuchstaben, aber er hat es wirklich nochmal in Druckbuchstaben aufgeschrieben. Und dann, was hat er dann gemacht, Wolfgang?
Ich kann mich nicht mehr erinnern, den Rest habe ich schon verdrängt.
Dann, nachdem das alles gelaufen war, steht der Kellner und sagt, du hast die Rechnung bezahlt, sagt er, wollen Sie Trinkgeld geben?
Exakt, das war...
Wollen Sie noch Trinkgeld geben? Also, nein, wirklich nicht. Also,
ich war heute nicht, gerne beim nächsten Mal.
Ja, genau, also, du hast fantastisch reagiert. Ich hoffe auch, dass die Geschichte jetzt nicht irgendwie so von oben herab bei euch ankommt, aber...
Der Typ war ein Chaot, der hatte keinerlei Erfahrung im Servicebereich. Ja. Er war überdreht, hibbelig, ist die ganze Zeit rumgerannt, hat ständig Sachen vergessen und dann kommen so Aktionen wie mit dem Rauchen, mit dem Neuschreiben und mit dem Trinkgeld. Da muss man sagen, also, sein Chef hat es gerettet.
Chef war fantastisch.
Wir waren einen Tag später wieder dort und hat uns natürlich erkannt und hat sich gefreut, dass wir gekommen sind. Und dann habe ich ihm nochmal gesagt, dass er das Ding gestern Abend ich gerettet hat. Hat er sich gefreut.
Ja. Hat er auch. Also haben wir dann auch gesagt, also wir wirklich, er hat den Abend, er wurde nervös, als ich war auch sehr hungrig. Es gibt wenige Abende, wo ich 2 Stunden aufs Essen warte, wir waren um 8 Uhr essen, wir waren um 7 zum Essen verabredet, 7:30 waren wir da, also so 2 Stunden später war das Essen noch nicht da. Und es gibt wenige Abende, wo ich das verkraftet habe, aber weil die Gruppendynamik und die Stimmung gut war, war das in Ordnung. Aber als dann... Er kam dann irgendwann, Leute, ihr verliert uns gerade. Ich wurde auch so, es geht nicht, nein, jetzt, hier ist jetzt vorbei. Also, und da hat er dann auch gemerkt, okay, jetzt der Lange ist hungrig. Er sieht dünn aus, auf die Große proportioniert, aber er ist sehr wütend. Wir müssen jetzt versuchen, den Langen zu besänftigen. Und sein glatzköpfiger, dicker Freund, der ist auch schon schlecht gelaunt. Die zwei, die müssen wir jetzt wieder beruhigen. Ja, also ich hoffe, die Geschichte kommt nicht von oben herab ab, aber das war wirklich, es war ein Highlight. Und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie war denn dann das zweite Abendessen? War das dann besser?
Am dritten Abendessen, wir waren gestern Abend noch, hatte ich einen Burger mit 2 Patties bestellt. Ich habe den Burger gegessen und dachte, es kann nicht sein, dass ich gerade 280 Gramm Patties gegessen habe. Dann habe ich nochmal den Kellner gefragt, ob er 2 Patties geschickt hat. Und er so, nee, nur 1. Und ich hatte explizit 2-mal gesagt, 2 Patties. Das war am letzten Abend. Aber der war dann nett, da ist er noch direkt gelaufen. Am zweiten Abend war es gut. Ich erinnere mich nicht, dass irgendwas Besonderes... Also am ersten Abend, das war einfach, der Kellner war nicht für einen Servicejob geschaffen und hatte gleichzeitig, der war überdreht und ist auch die ganze Zeit, als er gestanden ist, mit den Füßen so hin und her. Der war etwas...
Auch kein Distanzgefühl gehabt.
Ja. Ich glaube, die Hälfte vom Tisch hat er irgendwann mal angefasst. Hat irgendwie dir oder Donner auf die Schulter geklopft.
So. Ja. Aber das sind nur diese Trinkgeldtricks. Du musst das so, du musst die räumliche Distanz zu deinem Kunden brechen, um eine emotionale Verbindung herzustellen. Das sind so Verkäufertipps, so den anderen mal anfassen an der Schulter oder so. Wobei der jetzt nicht aussah, als hätte er irgendwie ein professionelles eine Verkäuferschulung gehabt, sondern Ja, das war Wahnsinn.
Am Samstag hat es nicht funktioniert. Es waren auf jeden Fall einige Highlights.
Ja. Cool. Also, das war im Großen und Ganzen, war das so nochmal der Recap zur FIBO. Es war wirklich Wahnsinn. Schade, viele große Aussteller waren nicht da, muss man sagen. Von vielen Ausstellern war ich echt so ein bisschen enttäuscht. Sehr namenhafte Fitnessgerätehersteller, die sehr, meiner Meinung nach, sehr unterrepräsentiert waren.
Das Ding, was man da sagen muss, ist halt, es wurde viel verschoben und die Planung von so einem Stand ist ja relativ viel Aufwand. Ich hatte mich auch mit einigen geredet und da kannst du ja nicht, 4 Monate vorher kannst du nicht sagen, jetzt findet die FIBO statt. Das funktioniert für die ganz Großen, die mehrere 100 Quadratmeter Stand haben und teilweise auch natürlich Teams aus der ganzen Welt einfliegen. Das funktioniert einfach nicht. Da musst du die planen ein ganzes Jahr, dass es stattfindet. Und wenn dann irgendwie 4-5 Monate vorher heißt, da findet es statt und dann ist es nicht mal 100% sicher, da kann ich nachvollziehen, dass die nicht
kommen. Wobei ich da auch so ein bisschen an der Professionalität der Planungsteams zweifeln muss. Denn, liebe Freunde, wir haben in weniger als einem Monat den TNT Summit aus dem Boden gestampft. Wir haben über mehrere 100 Quadratmeter in der Orangerie in Darmstadt. Wir haben Speaker, wir haben ein festes Datum und schaut mal auf www.tnt-summit.de. Die Hälfte aller Tickets sind weg. Ich glaube, es sind jetzt mittlerweile sogar deutlich mehr als die Hälfte der Tickets. Und wir haben sehr wenig Werbung gemacht. Wir gehen jetzt bald noch in die Werbung, aber wirklich sehr, sehr geil. Es freut mich sehr. Vielleicht das noch nebenbei.
Wir haben auch gut 600 Aussteller weniger beim TNT Summit als die FIBO. Das macht es etwas einfacher.
Ja. Aber das ist, was würdest du sagen, perspektivisch? Weil ich fand, der Samstag war wirklich cool. Ja. Am Freitag war es weniger. Sicherlich natürlich auch Corona spielt mit rein und viel Unsicherheit.
Das Publikum unterscheidet sich. Also als Aussteller nimmt man das mehr wahr als Gast. Aber das Publikum zwischen Donnerstag, Freitag, Fachbesucher und Samstag, Sonntag, Endkunden, ist riesig. Auch wenn du Donnerstag durch die Fitnessgerätehallen gelaufen bist, da war richtig viel los. Ich war Samstag und Sonntag kurz in Fitnessgerätehallen, da ist nichts los. Da denkst du, die Messe ist vorbei. Ja, und dann war natürlich dann bei uns drüben deutlich mehr los. Der Samstag war schon voll.
Was ich krass fand, wir sind auch durch die Gerätehallen gelaufen und mit Abstand am allermeisten war los bei den ganzen E-Gym-Geräten. Also diese Fitnessgeräte. Ich weiß gar nicht, ob E-Gym ein namhafter Hersteller ist. Falls ja, dann keine Werbung. Ah ja, okay. Heißt ja E-Gym wirklich?
Mhm.
Okay. Also ich meinte jetzt mit E-Gym so Electronic Gym als Überbegriff, als Dachbegriff für all die Gerätehersteller, die natürlich diese Geräte entwickeln, wo du mit einer Chipkarte oder mit so einem Bändchen dran gehst, dich einloggst und der entsprechende Gewichte einstellt. Da war richtig viel los. Also diese Dinger, die waren proppevoll. Viele Leute in Anzügen mit Hemden. Also ich glaube, dass das so ein bisschen natürlich eigentlich, dass das Studiobetreiber sind oder Einkäufer von Ketten oder was auch immer. Und das fand ich schon spannend, wenn ich mir überlege, da wird wohl der große Trend oder das große Interesse geht wohl in diese Richtung. Auf der anderen Seite kann man argumentieren, naja, was will man sich jetzt auch noch groß Langhantel und Racks angucken? Die gibt es, die kennt man, man weiß, was damit zu tun ist. So viel Neuerung ist jetzt auch nicht passiert. Aber das fand ich schon krass. Und wenn man sich dann halt überlegt, wenn das ein Stück weit vielleicht so den Vibe oder die Entwicklung der Branche repräsentiert. Wo es in den nächsten Jahren hingeht, finde ich interessant. Ich glaube, interessant ist die beste Begrifflichkeit, weil, ich weiß nicht. Ich meine, wenn wer soll daran trainieren? Ältere Leute, unerfahrene Leute? Okay, ja, vielleicht. Wenn es aber einen Großteil der Fitnessstudios irgendwann ausmachen sollte, fände ich das sehr bedenklich. Was glaubst du, was passiert?
Ich gehe nicht davon aus, dass es sich durchsetzt, aber ich gehe davon aus, dass es eine Zielgruppe ins Fitnessstudio bringt, die sonst nicht ins Fitnessstudio gehen würde. Und auch dieser elektronische Gym-Trend ist einer der zwei großen. Der zweite, der mit Sicherheit durch Corona jetzt deutlich beschleunigt wurde, ist, dass es mittlerweile viel mehr Hersteller für recht günstiges oder erschwingliches Equipment gibt, die wirklich einen guten Job machen.
Ja, absolut, absolut. Das ist, da wird auf jeden Fall wird da viel passieren. Jetzt wollte ich gerade noch was sagen, ist mir aber nicht mehr eingefallen. Naja, also, das war's zur FIBO. Genau, das war noch die Frage. Was glaubst du, was passiert mit der FIBO? Wird das Interesse abnehmen? Wird in 2 Jahren, wird die kleiner werden? Bleibt die in Köln? Sucht man sich einen Standort, der ein bisschen überschaubarer ist? Oder glaubst du, nach Corona geht es jetzt wieder bergauf und wir haben in 2 Jahren wieder eine Messe wie vor 6 Jahren, 8 Jahren?
Basierend auf allem, also ich war als Gast auf der FIBO 2007, 2009 zweimal, habe das dann von außen beobachtet, die letzten 10 Jahre. Das ist natürlich stetig nach oben gegangen, so Zeiten, wenn 6 Wochen vor der FIBO alle Tickets ausverkauft sind. Höhepunkt war wohl 2019. Jetzt haben sie dann durch Corona einen deutlichen Dämpfer bekommen. Und von allem, was ich auch von anderen höre, sie müssen die Strategie, die sie jetzt gefahren haben, wenn sie die weiterfahren, dann sehe ich da nicht, ja, das überleben die nicht.
Ja.
Sie müssen ihre Strategie deutlich ändern. Und auch das, was ich von Ausstellern höre, die immer dort sind, die haben halt über die Jahre jedes Mal die Preise angehoben und wem es nicht passt, der soll halt nicht kommen. Das sind sie jetzt ganz, ganz weit von entfernt. Also das Erste, was da auch Hersteller, die jetzt nicht auf der FIBO waren, die sind natürlich trotzdem mit einzelnen Leuten auf der FIBO. Und ne, wenn du entsprechenden Einbruch an Gästen hast oder an Eintrittskarten, die du verkaufst, dann wird natürlich auch der ein oder andere Gerätehersteller definitiv am Tisch sitzen und sagen, so, wenn wir rein hypothetisch einen Einbruch von knapp 60% haben, dann nächstes Jahr ich komme, aber die Standgebühr ist dann eben auch knapp 60% weniger.
Ja.
Und ja, also die glorreichen Jahre, auch wirtschaftlich, ich kenne da keine Zahlen, aber das wird schon gelaufen sein für die FIBO. Was hat so ein Ticket gekostet? 40, 50 Euro. Und wenn da entsprechend viele Leute kommen, da passiert schon was, plus die Standgebühren. Also überschlagen würde ich sagen, das waren gute Jahre. Diese Jahre sehe ich für die Zukunft nicht. Und da ist jetzt die Frage, welche Entscheidung trifft die FIBO? Darauf hoffen, dass es so weiterläuft? Ich denke nicht. Sondern sie müssen ihre Strategie, vor allem gegenüber den Ausstellern, deutlich ändern.
Ja, und damit kriegst du ja auch wieder die Zuschauer. Das ist ja eigentlich der Hebel. Also wenn ich höre, es gibt ja sehr viele, zum Beispiel Supplement-Hersteller, die sehr, sehr namenhafte und große Influencer auch mittlerweile beschäftigen, ne? Und viele Leute kommen ja auch, um die Influencer mal live zu sehen, gebündelt auf einem Haufen. Da hast du den Bodybuilder und den Fitness-Influencer und die Fitness-Influencerin. Und da denkt man sich schon, hey, cool, wenn wir die alle an einem Ort sehen, geil. Wenn aber auch große namhafte Hersteller nicht auf der FIBO sind, zieht es natürlich auch nicht mehr die Fans der Influencer. Das heißt, du musst es in irgendeiner Form attraktiv machen, um auch die Zuschauer wieder zu bekommen. Und ich glaube, da schließe ich mich an, dass es am Ende ein Stück weit Verhandlungssache ist und dann halt auch wie immer über den Preis geht. Weil bei uns 2 Stände nebendran und ich glaube, dass sie sich eher verlaufen haben, dass sie uns nicht gefunden haben, war Ralf Müller und Tommy Schmidt. Ja. Bist du hingegangen? Nee, ne?
Also ich
Doch,
bin
wir haben
einmal
uns zusammen angeguckt,
rüber, ich
ne?
bin einmal rübergelaufen, da stand Ralf Möller da. Tommy Schmidt hat einen Moment gedauert, bis ich ihn erkannt habe. Und er war
Ich
dann,
bin
ich
ja
glaube, Samstag nochmal da.
echt?
Ja, Ralf Möller war auch auf allen Toiletten. Also da hat die Firma, die Ralf Möller engagiert hat, schon eine gute Kampagne gefahren.
Also du meinst, er war als Aufsteller auf jeden Toiletten, er war nicht auf allen Toiletten, physisch als Mensch. ich bin ein großer gemischtes Hack-Fan und ich habe auch Tommy Schmidt schon gesehen, aber ich fand, da hat er nicht so eine, er hat nicht so eine klassische Präsenz wie man begegnet ihm und viele Prominente, die ich auch kennenlernen durfte, sehr glücklicherweise, also auch Fernsehprominenz, die ich natürlich nicht so jetzt auf meinen Social Media Kanälen teile, die haben häufig schon so eine Star-Aura. Also du merkst, da ist jemand mit einer gewissen Strahlkraft. Das fand ich jetzt bei ihm, vielleicht war es auch nicht sein Tag, hat er da vor der Kamera gar nicht gehabt. Also er stand da so ein bisschen neben Ralf Müller verloren. Vielleicht war es auch nicht seine Klientel da auf der Fitnessmesse, aber da war ich so ein bisschen krass. Ich habe ihn noch nie in so einer Situation gesehen und war so ein bisschen, da hat er ein bisschen an Strahlkraft eingebüßt, was ihn nicht unsympathischer oder jetzt schlechter macht, aber das fand ich so, ist aufgefallen.
Ein Fisch aus dem Wasser.
Arthur ist losgepilgert, sagt so, was, du hast Tommy Schmidt? Und zack, Arthur, der, viele liebe Grüße, auch einer unserer Content Creator, mit dem wir zusammenarbeiten. Ja, falls ihr Aufträge habt im Social Media Bereich und so weiter, gerne mal bei Arthur Dehr vorbeischauen. Großartige Arbeit, sehr zuverlässig, unfassbar sympathischer Kerl. Genau, das vielleicht noch an der Stelle. Der hat tolle Fotos gemacht, die seht ihr auch auf den Social-Media-Kanalen von YPSI, von uns. Ja, das findet ihr noch da. Gut. Wolfgang, ich bin im Urlaub gerade. Das hatten wir schon angeteasert. Und deswegen habe ich mir überlegt, was macht man im Urlaub? Vielleicht mal kurz einen Exkurs. Heute ist eine sanfte Folge nach der FIBO.
Ich habe eine Hamza-Frage.
Oh. Ja, komm, dann mach du erst die Hamza fragt. Ich bin gespannt.
Hamza fragt, Thomas, was wird größer, wenn man den Kopf wegnimmt?
Regenwurm.
Warum?
Stimmt das oder nicht?
Nein.
Okay, ich dachte, weil, wenn man da irgendwas abschlägt, dann wächst es größer nach. Salamander? Nee, ne? Wie komme ich auf Salamander? Was wird größer, wenn man den Kopf wegnimmt?
Ja.
Was wird größer, wenn man den Kopf wegnimmt? Oh, es ist so behindert. Ich weiß jetzt schon, dass die Antwort super behindert sein wird. Sag.
Ein Kissen.
Oh, meine Güte, Hamza, wirklich, ist das das Niveau? Um auf meine Frage zurückzukommen, Wolfgang, man spielt im Urlaub natürlich Tabu. So, und mit wem spielt man am besten Tabu?
Sag's mir.
Ja, mit einem Kumpel, Wolfgang. Man spielt am besten mit einem Kumpel Tabu. Warum? Weil man dann Insider hat. Man hat Insider, die man raushauen kann, um möglichst schnell an das Wissen, an das Wort zu kommen. Jetzt habe ich mir mal hier 3 Tabu-Karten oder 4 geklaut und habe jetzt gedacht, wir machen jetzt mal ganz kurz, da könnt ihr mitraten.
Warte mal kurz, Tabu ist quasi, ich muss einen Begriff erraten, du darfst den Begriff nicht sagen, plus eine Handvoll weiterer Wörter.
Richtig. 5 Begriffe, die ich nicht benutzen darf und genau. Und ich bin eigentlich, ich bin gut in Tabu. Jetzt wollte ich mal gucken, ob ich mit dir zusammen, ob wir zusammen als Team unsere Frauen abzocken würden. Und da habe ich gedacht, das machen wir jetzt mal ganz schnell. Bist du bereit? Ich habe hier die Begriffe. Ich kenne sie noch nicht.
Ich bin bereit.
Okay, Begriff 1, ihr dürft mitraten. Okay, Zeit läuft ab jetzt. Ah, okay, fuck, es ist schwierig. Warte mal. Ist so ein Zauber-Dude, ist der Gegner von dem bekanntesten Zauber-Dude der letzten Jahre.
Voldemort.
Der ist, yes, Wolfgang, okay. Oh, fuck, Alter, okay. Wenn du einen neuen Bluetooth, fuck, das Wort steht drauf, warte. Okay, Sonnensystem, es gibt verschiedene Planeten darf ich nicht sagen. Fuck, es wäre Jupiter gewesen. Ah, warte mal. Ah, okay. iPhone, es ist ein Handy-Game, was jeder mal gezockt hat, was ultra abhängig macht. Ja, richtig, Wolfgang. Okay.
Obwohl ich es noch nie gespielt habe.
Ich auch nicht. Hat jedes Balk im Garten, will jedes Balk haben. Darauf kannst du so hoch und runter. Nee, ist eher so schwarz und hat Federn. Und Trampolin. Du. Ja, sehr gut, okay. Dann sind wir durch, Wolfgang. Ey, wir würden so hart zerstören.
Hey.
Wirklich. Ey, ich glaube, Wolfgang, wir würden richtig hart zerstören.
Das heißt, wir sollen am TNT-Summit in der Pause Tabu spielen.
Wolfgang, das wäre richtig geil. Wir haben tatsächlich für den TNT-Summit, ich teaser es jetzt an mit der Option, dass es vielleicht doch nicht klappt, aber wir haben eine richtig geile, das kam uns nämlich beim Abendessen, als wir 4 Stunden auf Essen gewartet haben.
Es steht schon, ja.
Ich weiß nur nicht wegen der technischen Umsetzung. Deswegen, also wir haben uns ein richtig geiles Pausenprogramm überlegt. Wir teasern es jetzt noch nicht mal an, aber das könnte man theoretisch vielleicht noch für die zweite Pause nehmen oder am Ende. Weißt du, die Stühle sind ja wahrscheinlich rechts und links angeordnet. Vielleicht kann man in der Mitte teilen. Dann krieg ich die rechte Seite oder du die linke. Und dann kriegt jeder Karten. Und wer am meisten Begrifflichkeiten erraten hat, du erklärst quasi deiner Seite, ich erkläre meiner Seite. Dann wird laut reingeschrien. Und die Seite darf zuerst an die Open Wine Bar. Da würdest du mir dein Leben erklären, Wolfgang. Ich kenne dich. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Muss man auch austüfteln. Also ich meine, unsere letzte Idee war für die kam auch. Sollen wir sie droppen, was passiert zwischen den Talks?
Gerne.
Dann mach du's.
Hamza fragt
was?
Als Gesellschaftsspiel.
Wie geht das, Wolfgang?
Jeder bekommt einen Link am Anfang der Pause mit einer ganzen Reihe von Hamza fragt Fragen. Und dann kann jeder auf seinem Handy abstimmen, beziehungsweise okay. Antworten abgeben.
Jeder kann auf seinem Handy interaktiv selber mitspielen und Hamza und Jonas moderieren das Ganze. Na, Hamza muss ja auch die Fragen stellen. Und zu gewinnen, müssen wir uns noch überlegen, aber definitiv auf jeden Fall Karten fürs nächste Jahr.
Großartig.
Also wir fanden es super, zumindest fanden wir es super nach 3 Gläsern Wein. Also ich finde es immer noch gut.
Die große Idee ist großartig, aber ich denke jetzt schon nach, da brauchen wir richtig gute Fragen.
Ja, da musst du hier mal, Hamza auch mal einsperren. Da mal irgendwo ins Gym gesperrt und gesagt, kommst du erst raus, wenn du wirklich gute Fragen
hast. Ich hab eine richtig gute Frage. Ich habe eine richtig gute Frage.
Vielleicht kann man, okay, willst du sie mir stellen?
Nee, geht nicht. Weil sonst könnten die fleißig sind, würden die Antwort erarbeiten.
Also, ja. Wir sagen mal so.
Ich sag's dir nachher, aber das auf jeden Fall. Und da kann ich direkt eine zweite Frage hinterher schieben.
Oh, aber guck mal dann, Wolfgang, nimm sie dir mal jetzt und schreib sie dir auf. Ich kenne dich.
Ich sag's dir nachher und du merkst sie dir.
Ja. Kannst du das bitte nochmal leserlich schreiben?
Erinnere mich daran, dass ich sie dir nachher sage.
Okay. Ja, geil, so machen wir das. Ich glaube, so richtig fachlich wird es heute nicht mehr, aber was können wir noch? Ich hatte noch, was mich eben sehr gefreut hat. Ich saß hier eben, bin mal ganz kurz in Instagram gegangen und vielleicht nur nebenbei hatte mir eine Patientin geschrieben. Und zwar hatte sie geschrieben, ich habe auch gefragt, ob ich das posten darf. Hey Thomas, ich bin heute seit 7 Jahren wieder geflogen und davor hatte ich panische Angst. Heute war es mega entspannt, gar keine Angst gehabt. Meditation und deine Buchtipps sei Dank. Und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, weil halt Therapie teilweise oder auch Training über das Fachliche hinausgeht im Sinne von so und so viele Sätze, so und so viele Wiederholungen braucht man, um Muskel aufzubauen. Wenn man wirklich über Personal Training, und da kommst du ja auch her, redet oder auch Therapie mit einem ganzheitlichen Ansatz, den sich natürlich jeder auf die Fahne schreibt, aber in den wenigsten Fällen wird er auch wirklich gelebt und praktiziert, dann geht es auch häufig in solche Bereiche, ne? In Ängste, in Unsicherheiten und so weiter. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich dieser lieben Patientin da helfen konnte. Mega. So geil. Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast, Wolfgang? Ich hab hier gerade, ich kann dir mal sagen, mein Urlaubsbuch, vielleicht kennst du es, das ist nämlich relativ bekannt, glaube ich, ist Thinking Fast and Slow. Ja, Daniel Kahneman, genau.
Großartig.
Nobelpreisträger für Wirtschaft. Daniel Kahneman ist ganz sicher der wichtigste Psychologe unserer Zeit. Das Erscheinen dieses Buches ist ein großes Ereignis. Was hast du gelesen?
Ja.
Was erwartet mich?
Im Endeffekt, er unterscheidet zwei Wege, Entscheidungen zu treffen. Ich würde es einfach so bezeichnen, also es ist der emotionale Weg, das ist die Art und Weise, wie du schnell Entscheidungen triffst. Und der langsame Weg ist die Art und Weise, wie du rational Entscheidungen triffst. Also je nachdem, wie viel Zeit du für eine Entscheidung hast, triffst du die entweder rational, indem du dir Gedanken darüber machst, auch wenn es relativ kurz ist, oder du triffst die Entscheidung oder du musst die Entscheidung sehr schnell treffen, dann ist es eine deutlich emotionalere Entscheidung. Geschwindigkeit des Entscheidungstreffens ist natürlich nur ein Faktor. Ein weiterer riesengroßer Faktor ist die Komponente Stress. Das ist auch einer der interessantesten Punkte, die ich im letzten Jahr aufgeschnappt habe, war in einem Podcast von Jocko Willink, einem ehemaligen Navy SEAL, der gemeint hat, wenn du 6 Monate Einsatz hast, bereitest du dich 1,5 Jahre auf diese 6 Monate vor. Und einer der wichtigsten Punkte, die du in diesen 1,5 Jahren trainieren musst, ist die Fähigkeit, dass du selbst unter größtem Stress, was grundsätzlich beim SEAL bedeutet, Gefangenschaft und oder tot, immer noch rational Entscheidungen getroffen werden.
Denn Wahnsinn.
Wenn du unter größtem Stress emotionale Entscheidungen triffst, es endet nie gut. Und das ist auch so ein bisschen die Grundidee von Kahnemanns Ansatz, dass wir quasi unterscheiden müssen, wir alle treffen mehr emotionale Entscheidungen aufgrund von Zeitdruck und natürlich auch Stress, als wir uns bewusst sind. Sich dem bewusst zu machen, ist der erste Weg dahin, imstande zu sein, mehr rationale Entscheidungen zu treffen. Grundsätzlich nicht, dass emotionale Entscheidungen grundsätzlich schlecht wären, jedoch das Risiko emotionaler Entscheidungsfindung ist deutlich größer, was Konsequenzen angeht, als das rationale Entscheidungsfindung. Sich bewusst zu sein, dass die Unterschiede da sind und daran auch zu arbeiten. Deswegen, wenn du Navy SEAL bist, bist du eine komplette Ausbildung durchlaufen, die alles andere als einfach ist. Nichtsdestotrotz geht es dann immer noch darum, 1,5 Jahre lang das zu trainieren, dass du imstande bist, auch selbst unter größtem Stress immer noch rational Entscheidungen zu treffen. Was auch aus meiner Sicht grundsätzlich fürs Leben einer der wichtigsten Punkte ist, eines meiner Favorite-Beispiele ist der Ministerpräsident unseres Bundeslandes. Wenn ich mir von dem Pressekonferenzen in den letzten Monaten angeschaut habe, dann hat mich da weniger interessiert, was er sagt, sondern da siehst du jemanden, wenn du den einstufen würdest, als treffe ich hier gerade Entscheidungen aus emotionaler Sicht, basierend auf Angst und Stress, oder treffe ich Entscheidungen aus rationaler Sicht. Was ich mir wünschen würde, ist, dass jemand in der Position eine gewisse Ruhe und Besonnenheit hat und so aus rationaler Sicht Entscheidungen trifft. Denn diese Entscheidungen betreffen einen Großteil der Bevölkerung. Und exakt dieses gleiche Szenario trifft auch für jeden zu. Selbst wenn du jetzt nur für deine Physiotherapiepraxis Entscheidungen triffst, die direkt im Endeffekt nur dich und Jonas betreffen, dann willst du da natürlich auch eine möglichst rationale Entscheidungsfindung mit möglichst viel Weitblick und möglichst viel verschiedene Faktoren, die du beachtest und nicht jetzt unter Stress schnell mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass es nach hinten losgeht.
Wolfgang, aber jetzt ist es ja, du bist ja quasi der Fahnenträger der Rationalität. So, gute Begrifflichkeit meinerseits, danke. Aber wie viel spielt auch Bauchgefühl bei dir eine Rolle? Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel, lass mich folgendes Beispiel machen. Okay. Ne? Dass ich ein emotionaler Typ bin, das wissen wir beide. Auch wenn wir beide Gespräche miteinander geführt haben, da war dann häufig Rationalität versus Emotionalität. Ich bin eher der eine, also definitiv immer rationale Fakten und alles, was man auch berechnen und errechnen kann, bin ich ein großer Freund von. Aber ich bin am Ende, würde ich sagen, deutlich emotionaler in meiner Entscheidungsfindung als du. Bedeutet nicht, dass ich sehr emotional bin, nur im Verhältnis. Jetzt beispielsweise, du müsstest einen Mitarbeiter einstellen. Jetzt wäre du kommst ja dahin aufgrund einer rationalen Entscheidung, aus einem rationalen Entscheidungsfindungsprozess im Sinne von, okay, Nachfrage ist so groß, wirtschaftlich würde es sich lohnen und so weiter. Dann kommt der Prozess, wen stelle ich ein? Und da ist es ja häufig eher eine Emotionalität, ne? Oder würdest du sagen, nein?
Das Bauchgefühl würde ich, wenn du nicht nur auf Bauchgefühl einstellst oder wenn du nicht nur auf Bauchgefühl schnell eine Entscheidung findest, dann wäre die emotionaler. Wenn du aber trotzdem, aus meiner Sicht kann man rationale Entscheidungen treffen, basierend auf Bauchgefühl, denn Bauchgefühl hat ja auch viel was mit unterbewusstem Lernen zu tun. Du erkennst gewisse, also habe ich vor Jahren bei dem Seminar von gelernt, es gibt zwei Formen von I like you. Und Bauchgefühl hat ja viel mit I like you. Wenn dir jemand gegenüber sitzt oder wenn du jemanden kennenlernst, dann ist es entweder neutral oder irgendwas komisch oder ich mag dich. Ne? Ich mag nicht, funktioniert nicht für mein Beispiel, deswegen sage ich I like you. Es gibt zwei Arten von I like you. Es gibt entweder I am like you oder I want to be like you.
Ah ja, okay.
Das heißt, aber wenn du dieses Bauchgefühl hast, basiert dieses Bauchgefühl ja zu einem großen Teil aufgrund von Erfahrungen der Vergangenheit. Weiß ich mir?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich überlege gerade ein Beispiel zu finden, ja?
Also ein Beispiel. Wenn ich jemanden einstellen würde, dann hätte ich eine große rationale Frage. Das ist, für welchen Job stelle ich diese Person ein und was für Eigenschaften muss diese Person für diesen Job mitbringen. Also wenn ich zum Beispiel einen Buchhalter einstellen würde, bräuchte den Buchhalter oder eine Buchhalterin andere Eigenschaften, als wenn ich jemanden für einen Vertrieb einstellen würde.
Ja.
Die Eigenschaften sind sogar recht konträr, grundsätzlich einige davon. Das heißt, was ist der Job, was ist das Anforderungsprofil des Jobs, boom, und welche Eigenschaften soll diese Person für diesen Job mitbringen? Gleichzeitig ist natürlich auch, du sitzt jemand gegenüber und dann hast du auch ein bisschen ein Gefühl, ein Bauchgefühl. So, wie denkst du oder wie was fühlst du, wie diese Person den Job machen wird und wie diese Person, wie du mit der Person zurechtkommen wirst und whatever, wie zuverlässig die Person ist. Da hat man ja schon relativ schnell ein gewisses Bauchgefühl.
Ja, definitiv. Und Erfahrungswerte, also im Sinne von, das kennst du auch, wer am Anfang unzuverlässig ist, wird es immer bleiben.
Ja.
Das ist echt, also jeder Selbstständige wird es. Ich habe Patienten, von denen weiß ich, die kommen 15 Minuten zu spät. Ich habe eine Patientin, die wohnt 4 Minuten von der Praxis entfernt, die ist immer 15 Minuten zu spät. Du weißt also, sie hat einen Termin um 10, sie muss also um 10.11 Uhr ins Auto steigen und dann losfahren. Das heißt, sie guckt schon auf die Uhr, sieht, sie ist zu spät und macht sich aber nicht auf den Weg. Also das ist, ist Wahnsinn. Das ist, du kriegst sie aus diesem Muster nicht raus. Ganz liebe Patientin, ich habe sie unheimlich gerne. Ich glaube nicht, dass du den Podcast hörst, falls doch, viele liebe Grüße. Wirklich, aber du weißt genau, du kannst die Uhr nachstehen. Wenn du sie auf dem Plan hast, kannst du um 10 Uhr mal aufs Klo gehen, groß. Also da ist... ja, und
kennt auch jeder Personal Trainer. Genau, gleiches Spiel. Der einmal zu spät kommt, kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit. Nicht immer, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit regelmäßig zu spät.
Ja. Wolfgang, wir sind das letzte Mal nicht dazu gekommen, aber 5 Fragen habe ich vorbereitet. So, und dann würde ich sagen, für nächste Woche nehmen wir uns mal, weil jetzt war natürlich FIBO 2 Wochen, nehmen wir uns mal wirklich den großen Themenblock Anamnesegespräch vor. Was hältst du davon?
Sehr gerne.
Bin ich nämlich ein großer Freund von und macht auf jeden Fall Sinn, als Trainer und auch als Therapeut eine ausführliche Anamnese. Vielleicht können wir so ein bisschen da erklären, worauf wir achten, was irgendwelche Red Flags sind. Genau, das glaube ich wäre ein sehr spannendes Thema für jeden Zuhörer und jede Zuhörerin. Also, 5 Fragen, Wolfgang. 1. Warum sehen Hotel-Gyms eigentlich immer so aus, wie sie aussehen?
Das ist natürlich die Frage, wie sie aussehen. Also man muss unterscheiden zwischen Hotel-Gyms in Europa und Hotel-Gyms im, zum Beispiel im Mittleren Osten.
Ja, also ich sag jetzt mal, lassen wir mal Arabische Emirate weg. Ja. Da sehen Hotel-Gyms in der Regel sehr gut aus.
Ja.
Aber ich sag mal so, in Europa, in Deutschland, sagen wir mal Deutschland, warum sehen Hotel-Gyms immer so aus? Wie sehen Hotel-Gyms aus, Wolfgang? Sie haben immer ein Laufband, ein Fahrrad, sie haben immer einen Gymnastikball, sie haben immer Kurzhanteln von 1 bis 7,5 Kilo. Und das war's in der Regel.
Ich würde sagen, 2 Gründe. Erstens, die entscheiden, was da reinkommt. 3 Gründe. Die entscheiden, was da reinkommt, haben sich nie wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Punkt Nummer 2, es gibt zu wenige Gäste, die hier Ansprüche äußern. Und Nummer 3, ab einer gewissen Hotelkategorie brauchst du ein Gym. Deswegen nimmt mal irgendeinen Abstellraum und packt da ein bisschen was rein.
Ich hätte gedacht, dass es vielleicht auch versicherungstechnische Gründe hat, dass man sagt, okay, ein Rack oder so, das wäre vielleicht verletzungsgefährdend, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich denke mir, wenn du so ein Hotel planst, dann sagst du ja auch, gut, ich koche jetzt keine 5 Sterne, aber wenn ich eine Küche plane, hole ich mir jemanden, der 5 Sterne kocht und frage, was brauchen wir an Geräte und Ausstattung. Warum macht man das? Ich meine, natürlich gibt es Leute, die planen Hotel-Gyms, aber also Leute, jetzt mal ehrlich, ein Laufband. Die Leute, die wirklich affin sind, laufen zu gehen, die gehen halt draußen laufen. Die werden nicht im Urlaub damit anfangen. Ein Fahrrad, genau das Gleiche. Ihr braucht keine Cardio-Geräte dafür. Cardio kannst du immer machen. Okay, lass halt noch ein Fahrrad oder so drin zum Aufwärmen, wenn mal Leute meinen, dass sie es brauchen. Aber ansonsten ist es doch wirklich simpel. Also ein Rack, verstellbare Kurzhanteln. Von mir aus lass die Bälle drin. Häng von mir aus einen Schlingentrainer da rein. All good, aber so ein bisschen was. Es muss ja nicht viel sein. Ich frage mich immer, warum die so aussehen und warum das nicht, warum es da keinen einheitlichen Standard gibt. Weil nimm dir jemanden, der ein Fitnessstudio geleitet hat und sagt, was kommt da rein? Und stell nicht einfach irgendwas rein. Ich dachte, dass du vielleicht irgendwie dann plausibel
bist. Also das wären meine 3 Dinge gewesen. Da gibt es dann gerade, ich war vor vielleicht 7, 8 Jahren das erste Mal im Mittleren Osten, war in Abu Dhabi, lauf ins Hotel-Gym rein, haben die einen Kniebeugenrack und Kurzhandel bis 40 Kilo und dann auch noch eine verglaste Wand mit Blick aufs Wasser.
Ja.
Ich so, okay, wo bin ich hier? Ja. Und das habe ich mittlerweile schon viel häufiger gesehen, fast ausschließlich Middle East und Südostasien. Ja. Das ist ein anderes Publikum, auch Geschäftsreisende, die Sport machen wollen und dann von denen, die äußern sich dann auch teilweise, brauchen wir das. Und gerade wenn du ein Hotel baust, ob du da jetzt Kurzhandel reinmachst oder nicht, was Investitionsvolumen angeht, Das ist irrelevant, komplett irrelevant. Aber da ist halt niemand da, der sich mit auseinandersetzt, dann sind keine Gäste da, die gewisse Ansprüche haben und dementsprechend, ja. Aber ich bin mir auch sicher, da wird in den nächsten 10 Jahren nochmal richtig was passieren.
Ja, das denke ich auch. Es wird bestimmt in jedem Hotel mega ein Fuhrpark von E-Gym-Geräten stehen. Und das ist absolut zu begrüßen.
Wolfgang. Einmal in ein Hotel-Gym reingelaufen.
Ja.
Angefangen zu trainieren, Oberkörper. Und innerhalb von 5 Minuten kam der Trainer auf mich zu und hat ein Gespräch über Kniebeugen angefangen.
Oh, das tut weh.
Nee. Das Gym war sehr gut ausgestattet und ganz offensichtlich hat sich wahrscheinlich das Büro darum gekümmert, wer kommt da in Urlaub und hat das an den Trainer weitergeleitet.
Glaubst du wirklich?
100%.
Ja.
Sonst kommt da niemand auf die Idee über tiefe Kniebeugen und der hatte dann auch tatsächlich ein bisschen Ahnung.
Okay. Krass.
Das ist dann eine Art von Betreuung in einem Gym. Weißt du, da gab es auch einen Trainer im Gym.
Ich wurde mal.
Das wäre vor 10 Jahren nicht passiert. Ne?
Ich wurde mal massiert in einem Hotel. Und die Geschichte habt ihr 7 Podcasts vorher gehört.
Wie sieht es aus mit den Schlacken in deinen Beinen?
Du, wahrscheinlich nicht abtransportiert, weil meine Extremitäten so lang, die werden ja kaum durchblutet. Dass ich überhaupt noch einen halben Puls an meiner Hand zu spüren ist, ist wirklich ein Wunder. Wolfgang, Frage 2. Bist du Fingernagel-Knipser oder Scherenschneider?
Knipser,
ich auch. Und jetzt noch eine andere Frage. Warum funktionieren diese Scheren nicht für Linkshänder? Also auf der linken Hand. Weißt du, wenn du so eine Schere hast, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich war letztens bei einem Kumpel, der hatte eine Schere. Und dann habe ich meine linke Hand konnte ich gut schneiden, weil es ja eine Schere für die Rechtshänder war. Und meine rechte Hand konnte ich nur beschissen schneiden, weil die Schere auf der anderen Seite nicht funktioniert hat. Also dieses Konzept Nagelschere, ich kann es nicht verstehen und vielleicht kann mir das irgendjemand erklären. Warum geht es nicht?
Was man entwickeln sollte, wäre so ein Nagelscheren-Etui mit 2 Scheren, eine für die linke und eine für die rechte Hand.
Ja, aber allein da scheitert es schon. Da geht auch der Knipser lacht doch die Scheren aus.
Ja, ich bin auch nur Knipser.
Ich verstehe nicht. Okay. Wenn ihr Nagelscheren benutzt, schreibt mir bitte mal. Es würde mich interessieren, wie ihr das handelt. Das ist ja kein Konzept, dass du da nur die linke Hand ordentlich schneiden kannst und rechts fusselst da wie am Aladdin-Teppich, was die Nägel angeht. Okay. Frage 3. Wie parkst du, Wolfgang? Bist du so ein Halblegal-Parker mit Warnblinker an oder parkst du immer ordentlich? Wenn du jetzt mal kurz in der Stadt bist, mal kurz irgendwo rein und raus springst?
Ja. Ohne Warnblinker.
Aber parkst du eher so, suchst du, dass du ordentlich parkst? Oder bist du so halb legal und ich behindere zwar, aber scheiß drauf, geht schnell.
Ich musste heute Mittag mein Auto ausladen. Da stand ich 10 Minuten mitten auf der Straße.
Ja. Das ist die Endstufe. Also halb legal und ohne Warnblinker. Aber gut, ich meine, wer halt ein giftgrünen Lamborghini fährt, der wird halt auch nie angehubt. Ne? Da weiß man, okay, Shisha-Bar.
Bei dem hätte ich nicht 10 Minuten gebraucht, bis ich das Auto ausgeladen habe.
Ja, das stimmt. Frage 4. Schaust du in den Rückspiegel, es ist sehr auto-related dieses Mal, schaust du in den Rückspiegel nach dem Überholen auf der Landstraße? Also die Idee ist, wenn du Landstraße fährst und du schleichst hinter jemandem her, und dann überholst du den, was ja dann ein gutes Recht ist, solange du dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hältst. Überholst du den und schaust dann in den Rückspiegel, um die Reaktion des Fahrers dir anzuschauen? Oder fährst du einfach weiter und sagst, ja, scheiß drauf?
Nee, kein Rückspiegel.
Na, ich gucke da immer in den Rückspiegel. Ich gucke immer. Viele regen sich da auf und sagen, ja, jetzt überholt er hier auf der Landstraße. Ich denke mir, aber du fährst ja auch langsam. Also ich akzeptiere ja, dass du langsam fährst. Habe ich ja keinen Stress mit. Soll jeder so schnell fahren, wie er sich wohlfühlt. Aber dann musst du ja akzeptieren, dass ich dich überhole. Und da regen sich immer viele auf. Ich guck mir immer die Reaktion an.
Also wenn jemand in einem Waldstück zwischen Mühltal und Darmstadt überholt wird, das war Thomas.
Von roten Ferrari.
Papaya-farbener Ferrari.
Papaya-farbener.
Was ist für die Stimmung? Überleg mal, du hättest einen papaya-farbenen Ferrari. Würdest du jeden Morgen runterlaufen, dir das angucken und denken, ach, ist gut für die Stimmung.
Nee. Autos machen mich wirklich nicht. Gelbe Ledersitze,
papaya-farbener Ferrari.
Boah.
Und dann weiße Lederhandschuhe zum Autofahren.
Ja. Aber wo die Knöchel ausgeschnitten sind.
Klar. Ja. Die Finger müssen ja auch atmen können.
Ja. Ich habe noch eine Frage. Hochzeitstag mit deiner Frau im Restaurant, Wolfgang. Okay? In guten Restaurants wird man ja häufig platziert. Und in guten Restaurants, das ist irgendwie auch so eine Unart, sitzt man häufig viel zu nah Tisch an Tisch nebeneinander. Jetzt wird ein Kunde von dir wirklich direkt neben dich gesetzt, Hochzeitstag mit deiner Frau. Direkt neben dich, also wirklich so Abstand, Tischkante zu Tischkante, 15 Zentimeter. Wie handelst du diese Situation?
Sehr gute Frage. Ist mir noch nie passiert, selbst nicht mal am Nicht-Hochzeitstag. Wäre eine komische Situation, da ist natürlich auch die Frage, welcher Kunde das ist oder wie nett das dann wäre. Wahrscheinlich die einfachste Lösung wäre, diskret kurz auf Toilette zu gehen und währenddessen mit dem Kellner sprechen, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt. Das ist auch nicht ideal.
Ja, genau, das ist nämlich der doppelte Boden dieser Frage. Du kannst ja nicht zum Kellner gehen und sagen, Entschuldigung, könntet ihr uns umsetzen? Weil dann müsstest du jetzt zu deinem Kunden sagen, wir haben jetzt gerade hier schon unseren Sekt, aber wir werden jetzt umgesetzt wegen euch, weil wir nicht neben euch sitzen wollen. Also, was machst du dann? Oh, ich glaube, warte, pass auf, ich glaube, ich habe die Lösung. Nee, sag du, ich will die Lösung noch nicht sagen, aber ich glaube, ich habe die Lösung.
Innerhalb des Restaurants den Tisch zu wechseln, schwierig, es einfach hinzunehmen und die...
Das kannst du das machen, aber es ruiniert so ein bisschen deinen Hochzeitstag.
Du kannst ein bisschen die Gesprächsthemen anpassen. Es ist tatsächlich einem Freund von mir mal passiert, dass durch Zufall eine Woche bevor er in Urlaub gefahren ist, rauskam, dass einer seiner Mitarbeiter in exakt dasselbe Hotel geht.
Nein.
Dann war auch hin und her und dann haben sie dem Hotel geschrieben und haben dann einfach gebeten, an einem anderen Ende. Ne? Und sie sind tatsächlich auch in den kompletten 7 oder 8 Tagen Urlaub dann den Mitarbeiter nur einmal über den Weg gelaufen.
Na krass. Ich glaube, die Lösung wäre, ist mir auch spontan eingefallen, du gehst, wenn sie kommen und sich neben dich setzen, dann gehst du zum Kellner und sagst, könnt ihr sie bitte umsetzen? Indem ihr sagt, wir haben euch an den falschen Tisch gesetzt, da kommen noch Gäste, die wollen unbedingt an diesem Tisch Platz nehmen. Ich glaube, das wäre die Lösung, oder?
Das wäre eine schöne Lösung. Aber da musst du halt verdammt schnell reagieren, weil wenn du eine Minute sitzt und umgesetzt wird, ist okay.
Ja.
Wenn du halt irgendwie 10 Minuten sitzt und umgesetzt wirst. Ja. Und dann musst du auch einen Kellner haben, der ein guter Gastgeber ist. Ja.
Also nicht der 5 Minuten gerade rauchen will. Aber ist auch strange, oder? Dann sagst du so, hey, schön, dass ihr da seid. Nein, das gibt's ja nicht. Wie lustig ist das denn? Ich muss mal kurz aufs Klo. Eine Minute später kommt Kinder. Wir müssen euch leider umsetzen. Das könnte auch weird sein. Du kommst nicht raus, oder? Du musst diese Pille schlucken.
Ich hatte einmal, was ein bisschen komisches Konstellation war. Und zwar, ich war im Urlaub und regelmäßig tauchen. Und dann war ich, der war Ende 40, Anfang 50. Seine Freundin war 30. Wir waren regelmäßig tauchen. Irgendwann war klar, er ist auch deutsch. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Ja, sie fliegen auch nach Frankfurt. Wir fliegen auch nach Frankfurt zurück, weil er wohnt in Stuttgart. Und er war auch so, wir wohnen auch in Stuttgart. Und dann hat sich herausgestellt, welchen Beruf er hat und in welchem Stadtteil von Stuttgart er wohnt. Dann habe ich gedacht, der Ex-Mann von einer von meinen Kundinnen, hat genau diesen Job und wohnt genau in dem Stadtteil. Der Stadtteil ist relativ klein. Und habe ich mir gar nicht groß bei gedacht. Und dann eine Woche oder zwei später kam sie und dann haben wir uns unterhalten. Da habe ich gesagt, hey, dein Ex-Mann, deren Vorname und so weiter. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe ihn im Urlaub getroffen. Und sie war so, der war im Urlaub.
Nicht dein
ja,
Ernst.
Da war noch irgendwas wegen, ja, so, zu sehr im Detail gehen, aber auf jeden Fall, so, er hätte eigentlich nicht in Urlaub gehen können.
Am und, Ende kommt es immer raus.
Ein halbes Jahr später sind wir essen. Das war bei einem Seminar, wir waren zu viert, zu fünft. Und dann komme ich rein und werden direkt neben ihn gesetzt. Und dann habe ich ihn gesehen und hab Hallo gesagt. Und dann hat er gelacht und Hallo gesagt. Und dann hat er gemeint, ich erinnere mich, wir waren zusammen im Urlaub und sie trainieren meine Ex-Frau.
Nein. Oh, wie unangenehm.
War dann aber, wir haben dann beide gelacht und dann musst du. Ja.
Unangenehm, aber geil, gute Geschichte. Wahnsinn. Okay, dann bist du ein bisschen erprobter da drin. Wolfgang.
Gute Folge, ja.
Ja, würde ich auch sagen. Dann vielen Dank. Ich gehe jetzt meinen Urlaub genießen. Ab heute beginnt mein Urlaub wirklich, weil Podcast ist abgehakt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Erhol dich gut von der FIBO und freue mich, dich nächste Woche zu hören.
Ebenfalls. Gute Woche.
Gute Woche. Ciao, ciao.